CFO Inside News.
Heute ist der 28. Januar 2026 und wir haben die 5. Folge der CFO Inside News mit Thomas Knauf und mir, Daniel Winkler. Ja, Thomas, 2 Wochen ist es schon wieder her. Der Januar ist fast zu Ende und man denkt, alter Schwede, waren das jetzt wirklich nur 2 Wochen, die dort vorbeigegangen sind? Da war ja ganz schön viel Action in den letzten 2 Wochen, oder?
Moin Daniel. Ja, ist brutal. Also jetzt, wo du das so sagst, der Januar ist zu Ende und wenn man sich anguckt, was in dem Januar alles passiert ist, können wir 2026 auch direkt zumachen, oder? Und nach 27 rübergehen. Reicht für ein Jahr.
Ja, reicht vielleicht fast für ein Jahrzehnt. Also für euch, um das nochmal so ein bisschen nach der Sendung zu rekapitulieren. Wir hatten ja eine fast bevorstehende Invasion von Grönland. Ein Treffen in Davos, wo dann zurückgerudert wurde. Wir hatten das Mercosur-Abkommen, ein Abkommen mit Indien und noch ganz viele andere Themen, die wir heute alle mal so ein bisschen anstreifen können.
Ja, cool. Ja, die Agenda, kannst du so viel Themen reinnehmen. Alles auch extrem interdependent irgendwie auf der einen Seite. Aber die Taktung, die ist schon nicht von schlechten Eltern, muss ich sagen. Womit wollen wir anfangen?
Lass uns mal mit Grönland starten. Also wir gehen davon aus, da gibt es ein Land, das gehört irgendwem. Jetzt kommt jemand anders um die Ecke und sagt, nee, das will ich aber haben und ich kaufe dem das ab. Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist so eine feindliche Übernahme ohne militärische Zwecke eines Landes. Puh, also erstmal, wem kaufe ich das eigentlich ab und was zahle ich eigentlich dafür? Was ist eigentlich ein Stück Eis mit 50.000 Menschen drauf wert und wem zahle ich denn eigentlich hinterher das Geld?
Hast du denn direkt ein DCF-Model aufgesetzt und mal versucht im klassischen Ansatz?
Nein, es zeigt ja so ein bisschen die Zeiten, in denen wir heute leben. Es ist so dermaßen verrückt, was im Moment passiert und wie Dinge, die wir eigentlich als gegeben hinnehmen, über Bord geworfen werden. Also ich glaube, da hat sich ja keiner Gedanken drüber gemacht. Da steht irgendwie ein Land zum Verkauf. Dann könnten auch die Kanadier sagen, Mensch, Alaska liegt ja eigentlich strategisch ziemlich gut. Einmal durchgestrichen durch die Grenzlinie dort, gehört zu den USA. Dann kaufen wir doch einfach Alaska und dann malen wir sämtliche Landkarten neu. Bislang sind wir immer davon ausgegangen, dass es eine Weltordnung gibt, an der ich mich zumindest langhangeln kann. Länder bleiben Länder, Geld bleibt Geld, Transaktion bleibt Transaktion. Und jetzt plötzlich ist nichts mehr irgendwas wert. Gehe ich damit um?
Ja, also ich weiß total, was du meinst. Ne? Also wenn man es aus dieser globalen Perspektive betrachtet, dann sind so alteingesessene Strukturen irgendwie alle momentan in der Schwebe, der getrieben aus der aktuellen Politik der USA heraus natürlich vor allen Dingen. Wenn ich es jetzt mal runterbreche, nur auf dieses Grönland-Thema, dann, das wusste ich am Anfang nicht, aber es ist ja sehr interessant zu sehen, dass die USA, ich glaube, 4-mal schon versucht haben, Grönland abzukaufen. Also die sind schon deutlich länger da dran. Ja, also wenn du so willst, haben die da schon einen sehr langen M&A-Prozess am Laufen, haben diverse Male da auch gar nicht so kleine Geldbeträge geboten. Und das, was ich dazu rausgefunden habe, wie man das machen könnte, wenn man dieses Land abkaufen wollen würde, das würde quasi nur funktionieren, indem du in Dänemark am Ende des Tages die Bevölkerung fragen müsstest, ob die einverstanden wäre, dieses Land zu veräußern. Wenn die sagen ja, dann kannst du ja quasi den SPA unterschreiben und dann würde das Land rübergehen. Und was ich sehr spannend fand in dem Zusammenhang ist, dass es noch nicht so lange her ist tatsächlich, dass ein Land von einem anderen Land etwas abgekauft hat. Nämlich 2017, da hat Saudi-Arabien von Ägypten 2 Inseln abgekauft, Tiran und Sanafir, ungefähr 113 Quadratmeter groß, und haben für diesen Kauf alleine ungefähr 22 Milliarden Dollar, allerdings nicht alles in Cash, also wenn wir wieder auf unser M&A-Wording zurückgehen, kein reiner Kaufpreis, der da gezahlt wurde, sondern da geht es auch um so Themen wie Entwicklungshilfe und sonstige Themen drumherum, ja, also so eine Kombination aus verschiedenen Elementen, die den Kaufpreis zusammensetzen. Und wenn du mal überlegst, ja, wenn du das jetzt mal nehmen würdest, du sagst irgendwie, du hast 113 Quadratkilometer gekauft, ne, und würdest jetzt mal sagen 22 Milliarden und dann rechne ich das mal um auf 2,17 Millionen Quadratkilometer Grönland. Ja.
Ist aber dann, ein hoher Immobilienpreis. Ne?
Ja, genau, ja. So, Comparable Transaction Ansatz, sage ich mal, ja, dann würdest du natürlich da auf utopische Werte kommen. Und dann bin ich noch mal ein bisschen weiter in die Historie zurückgegangen, habe mir mal ein paar andere Transaktionen angeschaut. Im 20. Jahrhundert gibt es da nicht so viel, 3 oder 4 Stück waren das. Da fand ich sehr spannend, dass damals 1947 die Sowjetunion von Finnland nochmal was abgekauft hat, dann hat damals 1916, das war ja wegen Grönland immer so ein bisschen jetzt auch mal in den Medien zu verfolgen, die USA Dänemark schon mal was abgekauft, diese dänischen westindischen Inseln, heute die Virgin Islands. Ja. Dafür haben die damals umgerechnet 25 Millionen Dollar gezahlt. Und wenn du das hochrechnen würdest auf so einen heutigen Kaufpreiskurs, bist du bei 547 Millionen. Mhm. Also, und das ist auch ein super kleines Gebiet. Also ich weiß nicht, was für einen Kaufpreis man wirklich am Ende des Tages da für Grönland hinlegen müsste, aber das würde meiner Meinung nach jegliches Haushaltsvolumen der USA gnadenlos sprengen.
Ja. Das spielt doch gar keine Rolle. Das wird doch alles von Zöllen bezahlt. Das ist ja gleich auch noch ein Thema. Es waren, glaube ich, mal 700 Milliarden US-Dollar im Gespräch. Da habe ich mich schon gefragt. Also ich habe mir da Gedanken darüber gemacht, wenn du jetzt in Deutschland dem einen oder anderen sagen würdest, pass auf, wenn ich deinen Garten kaufe oder deinen Besitz kaufe, kriegst du 100.000 Dollar oder meinetwegen Euros, da wird der ein oder andere schon sagen, ja, hier, nimm.
Mit Sicherheit. Also es ist ja, glaube ich, es gibt ja in Grönland in der Bevölkerung durchaus auch einen Teil, ich weiß nicht, wie groß der ist, habe ich sehr unterschiedliche Infos zugefunden, der da gar nicht so abgeneigt wäre, sich über diese Form dann quasi den USA anzuschließen. Mhm. Wobei das auch interessant war, weil so zwischen Tür und Angel hat man ja auch immer mal wieder gehört, nee, eigentlich möchte dann die USA da gar keinen Bundesstaat klassisch draus machen, sondern irgendwie so eine Art Territorialgebiet, also sowas wie Puerto Rico heute ist. Ja, das ist ja kein richtiger Staat, sondern so ein Gebiet, so ein extraterrestrisches Gebiet der USA, wo, glaube ich, die Gesetzgebung mehr oder weniger zu 99% gilt, aber die genießen nicht alle Goodies, die du als Bürger auf dem richtigen Territorialgebiet irgendwie haben würdest. Ne? Und das war irgendwie auch so in der Diskussion, das dann eben bei Grönland zu machen. Wenn ich es richtig verstanden habe, hängt es damit zusammen, dass du mit diesem Investitionsfokus, da liegen so ganz viele seltene Erden und wir würden die gerne heben, das dann wahrscheinlich auch machen musst in den USA, weil du sonst, auch wenn die USA deutlich weniger Regulatorik in dem Bereich haben, als wir vielleicht in Europa, dann hast du gar keine Regulatorik mehr, was irgendwie Umweltschutz und sowas angeht. Ne? Das heißt, da kannst du dann richtig loslegen und dieses weiße Eiland dann entsprechend in eine riesige Baustelle verwandeln, ne? Und musst dich dann nicht an gewisse Vorgaben halten.
Ja, also es sind diese drei Dinge, warum immer gesagt wird, wir brauchen Grönland. Ne? Also erstmal militärisch-strategisch, ein bisschen vorgeschoben, wenn du mich fragst. Wenn man so zwischen den Zeilen liest, geht es schon um seltene Erden und Bodenschätzen, die man den Chinesen und den Russen vorenthalten möchte und dadurch zuerst besetzen. Und das Dritte ist, das ist gar nicht so durch die Presse gegangen, das habe ich aber auch gelesen, ich hoffe, das ist nicht nur eine Verschwörungstheorie, dass diese Mining-Gesellschaften, die dort in Grönland abbauen sollen, auch wieder viele Tech-Investoren als Investoren haben. Wieder ganz vorne dabei Peter Thiel, aber wohl auch Mark Zuckerberg. Und darüber dann auch die Schaffung vielleicht eines steuerfreien Gebietes, weil das ist ja auch das, was die Tech-Branche in den USA sehr vorwärts treibt, mit schwimmenden Inseln, die dann nur den Leuten zur Verfügung stehen, die das nötige Kleingeld haben und die dann dort gar keine Steuern mehr zahlen müssen, weil Seegebiet dann ausgenommen ist von einem territorialen Gebiet und damit durch der Besteuerung dieses Landes.
Ja, da gab es doch dieses, wie heißt denn dieses Unternehmen? Hieß das Paradise? Das ging doch jetzt ein bisschen mit durch die Medien durch. Da hat auch, glaube ich, Peter Thiel mit rein investiert. Das ist ja wieder so ein Unternehmen, was irgendwo ein Gebiet sucht und da quasi so einen autarken Staat irgendwie aufbauen möchte. Da gab es ja schon mal so ein, zwei Ansätze, die sind aber irgendwie relativ schnell wieder in der Versenkung verschwunden. Da ist jetzt doch mal relativ viel Geld eingesammelt worden und die hatten unter anderem Grönland auserkoren als geografischen Standort, wo man das mal machen könnte. Denn das Erste, was du gesagt hast, dieses militärische Thema übrigens, das ist, glaube ich, die größte Blendgranate in allem, weil die USA haben ja mit Dänemark in den 50ern mal den Vertrag unterschrieben, dass sie ja so viele Bases, wie die nur haben wollen, auf Grönland errichten könnten. Ja. Wobei das sehr interessant ist, Grönland kann jetzt nicht einfach mit jede Menge Basen zugebaut werden, sondern das ist aufgeteilt in sogenannte Defense Areas. Also da ist quasi, wenn du so willst, mit dem Lineal sind da so Bereiche gezogen worden, ja, und gewisse Bereiche sind freigegeben. Also da kannst du dann sagen, okay, ich baue da eine Basis hin. Ja, klar, das mit den seltenen Erden, ja, da würde ich dir, also ich sehe es nicht als Verschwörungstheorie, sondern ich glaube, dass da wird schon ein Funken Wahrheit mit drinstecken. Ich persönlich bin der Meinung, dass die aktuelle amerikanische Regierung im Hintergrund so ein bisschen tatsächlich durch diese Tech-Bros irgendwie mitgebackt wird, ja, und dass die da schon auch das ein oder andere Zückerchen haben wollen für ihr ganzes Geld, was sie da vielleicht gegeben haben. Und dass genau sowas wie Grönland und dann da möglichst frei irgendwie agieren und auf viele Vorgaben verzichten können, kann ich mir schon vorstellen, dass das so angedacht war, Teil des Deals zu werden. Aber bisher hat es so nicht funktioniert.
Gut, und so ist ja dann am Ende auch das Endergebnis, nämlich, dass man alte Verträge reaktiviert. Und wie kam es dazu? Indem sich die Europäer endlich mal gerade gemacht haben, also das, was man eigentlich zu diesem Liberation Day Zolldeal, den Frau von der Leyen gemacht hat, sich vorher schon erhofft hatte, dass wir nämlich mal sagen, pass auf, hier ist eine rote Linie und wenn du meinst, uns jetzt noch 10% Zusatzzölle geben zu müssen, weil das war ja die Androhung von Trump, wenn ihr mir nicht Grönland gebt, dann werdet ihr sehen, was ihr davon habt. Und dann hat der Rote dem praktisch die alten Verträge nochmal neu verkauft. Allerdings haben die Europäer im Vorfeld gesagt, pass auf, dann werden wir hier mal unser Abkommen aus, werden wir es gar nicht erst aktivieren und wir werden Zusatzzölle auch verlangen für Waren, die nach Europa kommen. Und ich glaube, das war ja auch die einzig richtige Antwort, wenn man mal ehrlich ist. Und nur so hat sich was bewegt.
Ja, das war sehr interessant zu sehen, dass das so das erste Mal die rote Linie gewesen ist für die EU, um dann wirklich zu sagen, okay, auf die Zölle reagieren wir entsprechend mit Gegenzöllen und wir werden uns da nicht kleinkriegen lassen. Und wenn das die aktuellen Beziehungen zu den USA wirklich erheblich weiter belasten sollten, gab es ja auch schon dann erste wirklich dystopische Vorstellungen. Die USA werden dann ihre KI-Cloud zumachen, du kommst nicht mehr auf Microsoft drauf und so weiter und so fort. Das nahm ja relativ groteske Züge teilweise an in relativ kurzer Zeit. Dass dann gesagt wurde, okay, das Risiko werden wir in Kauf nehmen. Aber weißt du, was ganz seltsam ist?
Nein, sag's
dass dann
mir.
Gefühlt 24 Stunden später, wo es um das Mercosur-Thema geht, die EU wieder irgendwie total weird ist. Ja,
das war das Aufregerthema für mich in der Woche. Also als ich dann meinen Arbeitsplatz verlassen hatte und nochmal beim Abendbrot oder nach dem Abendbrot ein bisschen die Weltlage sondiert habe, habe ich das auch gelesen und ich habe mich tierisch aufgeregt. Wie ging dir das?
Ich war ehrlicherweise im ersten Moment ein bisschen überfordert mit der Grafik, die dann so rumging, weil da waren dann die ganzen Parteien, die gewählt haben, viel mit Rot und nur ganz wenig mit Grün. Und man kennt ja eigentlich so aus der üblichen Ampellogik, die Grünen haben, das ist eine gute Sache und die roten Bubbles sind die schlechten Sachen. Aber da ging es ja darum, wer ist dafür, dass das Thema am Ende des Tages zum EuGH geht. Und da waren dann gewisse Parteien dafür und ich fand die Konstellation etwas seltsam. Hat mich ein bisschen verwundert, dass ja aus dem grünen Bereich und dann aber leider auch aus dem rechten Spektrum, dass die dafür sind, ja, und das dann so am Ende des Tages da platziert haben.
Lass uns das nochmal ein bisschen sortieren gerade. Also Mercosur, das ist ein Handelsabkommen mit südamerikanischen Staaten, Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay, Venezuela und Bolivien. Sollte, glaube ich, so einen Umfang von knapp 50 Milliarden Dollar oder Euros im Jahr haben. Also relativ großes Abkommen. Es ist 25 oder 26 Jahre verhandelt worden und eigentlich auch besiegelt. Und nun kommt das Europaparlament und sagt, das lass uns doch nochmal durch den EuGH überprüfen. Dann ging ja viel durch die Presse, wer mit wem und so weiter gestimmt hat. Das ist ein bisschen verzerrtes Bild. Ich habe mich erst auch tierisch darüber aufgeregt, weil da sind wir wieder bei dieser Debatte Brandmauer und die Linken und die Grünen mit den Rechten. Aber letztendlich ist hier wieder ganz klar deutlich geworden, dass die EU unsteuerbar ist. Weil wie kann ich 26 Jahre lang verhandeln? Eigentlich ist 19 Jahre verhandelt worden und 5 bis 6 Jahre liegt das Ding schon auf dem Eis, bis man alle im Boot hatte. Dann macht man das Ding zu und dann kommt doch noch wieder einer um die Ecke und wir sind uns, glaube ich, einig, hier geht es ja nicht um den EuGH, sondern hier ging es einfach nur darum, dieses Ding zu stoppen, weil von den europafeindlichen Rechten, von den Mittelkonservativen, die sagen, wir müssen unsere Bauern schützen und von den Grünen, die sagen, oh, dann kommen Pestizide ins Land und der Regenwald wird abgeholzt und hast du nicht gesehen. Also alle haben sie irgendwie noch ein Haar in der Suppe gefunden. Und da, ich merke schon wieder, dass mein Puls nach oben geht und das komplett außen Acht gelassen wird. A, schießen wir uns selber mal ins Knie wieder, weil wir brauchen starke Partner, aber wir haben wieder ein Haar in der Suppe. Und wie kann es sein, dass ich 26 Jahre verhandle? Da muss doch eigentlich alles schon mal auf den Tisch gehen. Warum können einzelne wenige so einen Prozess stoppen? Und ich glaube, was man noch sagen muss, es ist ja ein Partnerschaftsabkommen und ein Handelsabkommen. Mhm. Und das Handelsabkommen könnte in Kraft treten. Zwar immer unter dem Vorbehalt, dass das Partnerschaftsabkommen dann nichtig ist und das muss 14 bis 26 Monaten vor dem EuGH verhandelt werden. Aber Stand heute würde ich sagen, lass das Handelsabkommen doch trotzdem laufen.
Ja, gab es nicht, ich habe auch mal die Aussage gehört, dass das Ganze während der Prüfzeit beim EuGH quasi übergangsweise trotzdem von der EU-Kommission dann, glaube ich, trotzdem umgesetzt werden könnte. Das Problem ist natürlich nur, wenn du das machst, du weißt ja nicht, was am Ende des Tages beim EuGH rauskommt. Also nur, weil du dann übergangsweise was in Gang setzt, heißt das ja nicht, dass alle auf den Zug aufspringen, wenn sie das Risiko tragen müssen, dass hinten raus 14, 15, 20, was weiß ich, wie viele Monate. Ne?
Also da bin ich mal ganz pragmatisch und sag erstmal Fakten schaffen. Das ist ja auch das, was mich an der ganzen Diskussion nervt. Wir haben Vermutungen, dass Pestizide ins Land kommen. Wir haben Vermutungen, dass argentinisches Rindfleisch günstiger angeboten wird als europäisches Rindfleisch.
Ah, das meine ich noch nicht mal. Das meine ich noch nicht mal, sondern ich meine eher das Risiko, dass du jetzt vielleicht als deutsches Unternehmen da unten deine Produkte absetzen möchtest. Und das ist ja dann jetzt, wenn das übergangsweise in Kraft gesetzt würde, bis der EuGH dann irgendwann final gesagt hat, was Sache ist, dann vielleicht von Zöllen erheblich reduziert. Aber sagen wir mal, du schließt auf einmal einen Langlaufvertrag ab 3, 4, 5 Jahre und dann irgendwann zwischendurch kommt das Thema doch wieder zurück. Und je nachdem, was im Vertrag drin steht, kommt immer darauf an, was du für eine Verhandlungsmacht hast, steht da drin, naja, kommen doch wieder Zölle, dann geht das halt zu deinen Lasten. Ne? Dann ist die Frage, macht man das als Unternehmen oder macht man das nicht? Versucht man das vielleicht nochmal ein bisschen auszusitzen? Über diese Rille bin ich jetzt eigentlich eher gegangen, ne? Dass ich mich gefragt habe, okay, würde man das übergangsweise machen und ich wäre unternehmerisch mit dem Themenfeld betraut, was genau müsste ich mir jetzt eigentlich alles wieder angucken und berücksichtigen, um nicht irgendwie auf einmal hintenrum, ich sag mal, negativ überrascht zu werden, wenn der EuGH irgendwas sagt, was eigentlich kontraproduktiv ist. Ne? Dass wir beide uns ja einig sind, dass man dieses Abkommen jetzt endlich ganz normal in Kraft treten lassen sollte und diese EuGH-Schleife irgendwie ziemlich unsinnig ist, das, ich denke, das ist ja rausgekommen jetzt gerade. Ne? Nichtsdestotrotz, als Unternehmen hast du da jetzt ja irgendwie so dieses regulatorische Thema im Hintergrund. Ne?
Ja, und das ist ja auch das, was die viele Kritik an der EU auslöst, dass du halt nicht wirklich Sicherheit bekommst. Das, was hier als Bürokratie bezeichnet wird, ist ja genau das, was uns immer stört. Wobei auch das muss man mal differenziert sehen. Nicht? Du hast das vielleicht auch mitgekriegt mit dieser Hamburger Familie, die in der Türkei dort gestorben ist, weil sie Pestizide eingeatmet hat im Hotel. Und solche Fälle gibt es noch ein paar mehr. Und dann habe ich mir gedacht, da bin ich schon ganz froh, dass es in Deutschland Bürokratie gibt, dass sowas nicht so einfach möglich ist. Ne? Also man muss immer beide Seiten sehen. Aber lass uns das Thema mal in die positive Ecke lenken, weil es gab ja jetzt noch das Abkommen mit Indien und ich glaube, das ist noch mal ein Stück weiter. Aber erstmal, um sich die Dimensionen bewusst zu machen. Ne? Also Indien ist ein Markt, der in den letzten Jahren jedes Jahr um 6-7% wächst, bei über 1,4 Milliarden Einwohnern. So, die EU hat knapp 450 Millionen. Also wenn man sich das mal bewusst macht, was da für ein Marktpotenzial liegt. Und das hat das IFO-Institut durchgerechnet, welche Branchen insbesondere profitieren. Und das ist vor allem der Chemiesektor. Da sollen die Ausfuhren um 205% steigen. Kunststoffsektor 169% plus, Maschinenbau 56% plus und Elektronik 153% plus. Was so ein bisschen in der Schwebe ist, ist Automobilindustrie. Das ist ja für uns neben der Chemieindustrie auch ein wichtiger Sektor. Da sollen die Zölle erst peu à peu fallen. Aber auch da kann man sich ja vorstellen, bei 1,4 Milliarden Menschen dort und einer steigenden Mittelschicht, dass die vielleicht auch mal irgendwann Lust haben, ein deutsches Auto zu fahren. Mir ist jetzt auch gerade kein indischer Hersteller eines Automobils bekannt. Ich weiß nicht, ob du einen kennst.
Okay, muss ich auch passen, tatsächlich. Also was ich noch als spannende Branche allerdings auch noch gesehen habe, zu der Aufzählung, die du gerade genannt hast, war Pharma.
Ja, aber das läuft eigentlich in die andere Richtung. Indien ist einer der größten Generika-Hersteller der Welt. 40% sämtlicher Generika, die in den USA gekauft werden, kommen aus Indien. Und bei uns halt entsprechend weniger, weil dieses Abkommen und die Zölle den Markt noch ferngehalten haben. Aber die waren ja ganz geschickt die letzten Jahrzehnte und haben immer, wenn ein Patent ausgelaufen ist, gleich die Generika hergestellt.
Ja, aber das ist ja, total spannende Entwicklung. Mit den 6-7% habe ich genauso gesehen. Ich habe mir noch mal ein paar andere Zahlen angeguckt. Also ich habe mal was von Deloitte jetzt gefunden. Die rechnen irgendwie so mit einem Exportrückgang Richtung USA von bis zu 22%. Das wären 35 Milliarden Euro. Und rechnen Mercosur und dem Indien-EU-Abkommen über Mercosur ca. 15 Milliarden und über Indien ca. 12-13 Milliarden zu. Ne? Also dass du das schon
aber mal für Deutschland, nicht für die EU, ne?
Ja, genau, aber dass du eine recht hohe Kompensationsrate dahin kriegst und das zeigt ja schon so ein bisschen, naja, also die alten Handelspartner tatsächlich irgendwie nicht mehr so reliable. Wir müssen uns anderweitig umgucken. EU-Indien-Abkommen, ich würde es jetzt auch erstmal als recht safe, was die juristische Ausprägung angeht, betrachten, dass Mercosur da jetzt irgendwie so angeflankt worden ist. sehr traurig, ja, weil eigentlich wäre das schön, mit diesen beiden Abkommen irgendwie zumindest mal einen Outlook zu haben, einen sicheren, rechtlicheren Outlook in Richtung andere Absatz und natürlich auch Bezugsmärkte. Also machen wir uns nichts vor. Natürlich hast du ja auch das Thema, dass du, kriegen wir ja mit, bei uns in Deutschland gewisse Werkbankverschiebungen hast, einfach weil die Kosten nicht mehr zu covern sind. China ist mittlerweile schwierig, wird noch nicht mehr akzeptiert. Mhm. Trotzdem wirst du im Zweifel irgendwie die Notwendigkeit haben, gewisse Arbeitsschritte in einem nicht gleich so hohen Lohnland ausführen zu lassen. Und dann wäre natürlich ein sauberes Abkommen mit Indien oder mit einem südamerikanischen Land mit Sicherheit eine interessante Alternative.
Ja, ja, ich glaube, man baut da auch schon ein bisschen vor, ne? Also es ist ja auch absehbar, dass es mit China nicht einfacher wird. Also A, konkurrieren die direkt mit uns in allem das, was Deutschland ja bislang als Alleinstellungsmerkmal so für sich gebunkert hat, nämlich Ingenieurleistung, Hightech-Industrie und Automobil. Und jetzt sehen wir gerade, Mist, die überholen uns. Irgendwo habe ich auch gelesen, dass das meistverkaufte Hybridauto mittlerweile von BYD in Europa kommt und nicht mehr von einem europäischen Hersteller. Das heißt, da ist viel Druck und der Druck wird ja auch an Unternehmen, die in China agieren, weitergegeben. Das heißt, ohne Partner, das ging ja noch nie. Und zunehmend verlangen die auch, dass du halt nicht, was wahrscheinlich wirtschaftlich auch Sinn macht, nicht deine Zulieferer im Ausland hast, sondern die auch in China ansiedelst. Und wenn wir jetzt noch bedenken, dass dieser Taiwan-Konflikt da unter der Oberfläche ziemlich am Brodeln ist, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass ja auch 4 von 5 Generälen des chinesischen Militärs ausgewechselt wurden und insbesondere, weil sie kritisiert haben, dass man noch nicht so weit wäre, Taiwan anzugreifen, dann kann man ja vermuten, dass das in den nächsten 2, 3, 4 Jahren passieren wird. Und dann sind die Lieferketten jetzt mal richtig kaputt.
Ja, ich bin davon ehrlicherweise leider überzeugt, dass das kommen wird. Es gibt ja so unterschiedliche Modelle, wie das stattfinden könnte. Ich denke mal, das muss mit einer Seeluftblockade der Insel einhergehen. Da geht nichts mehr rein, nichts mehr raus. Ja. Und was ich so ein bisschen befürchte aktuell, so strategisches Rational aus China in Richtung Europa, gerade dieser wirklich aggressive Kampf gegen unsere europäische oder insbesondere deutsche Automotive-Branche, ist ein Stück weit dadurch getrieben, dass wenn du die jetzt hart formuliert hier bei uns untergehen lassen würdest, dann machst du auch jegliche Halbleiterindustrie bei uns nahezu kaputt. Ja? Das ist dann nicht mehr existent. Also das meiste, was in dem Bereich gemacht wird, hängt da stark mit zusammen. Und Halbleiterindustrie, das wissen ja selbst die technisch nicht so versierten Leute wie ich, ja, dass ohne diese Technologie halt irgendwie gar nichts mehr geht. Taiwan ist traditionell ein extrem großer Exporteur für dieses Thema, wäre dann davon abgeschnitten. Die USA versuchen ja gerade, haben ja auch schon viel gemacht in dem Bereich, versuchen da ja deutlich autarker von zu werden. Und ich sehe das auch so, dass wir gucken müssen, dass wir diese Industrie, auch wenn wir sie oft verteufeln, also die Automotive-Industrie, ja, oft verteufeln und viele Dinge sich da auch meiner Meinung nach einfach nicht in die richtige Richtung bewegen. Aber unabhängig davon, wir können jetzt auch nicht von heute auf morgen sagen, komm, wir stampfen das ein und dann beziehen wir dann nicht die deutlich günstigeren E-Fahrzeuge aus China. Das funktioniert nicht. Wir müssen, die ist schon systemkritisch für uns tatsächlich am Ende des Tages. Ne?
Genau, und dann sind wir wieder bei unserer allerersten Folge, falls du dich erinnerst, als wir über den Xperia-Chips gesprochen haben. Und da war das war ja so ein erster Vorgeschmack, ohne dass ich gleich über die Invasion von Taiwan spreche, sondern das war schon ein bisschen Gezerre zwischen den Niederlanden und China. Und deswegen ist, um da den Bogen wieder zu spannen, Indien auch sehr wichtig für uns, dass wir andere Märkte schaffen. Von daher denke ich, erstmal richtiger Weg, in dem wir uns da bewegen. Wenn wir jetzt noch das beibehalten und uns vielleicht ein bisschen einiger sind und beibehalten, auch Gegendruck aufzubauen, nicht nur den USA gegenüber, sondern auch China gegenüber, dann haben wir wirklich wieder eine Chance.
Ja, aber also der Hauptkritikpunkt, den du eben gesagt hast, ich kann den tatsächlich unterstützen und ich frage mich auch immer, wie kommen wir da endlich mal irgendwie raus? Dieses Überbürokratisierte aus der EU, klar, Vierteljahrhundert für irgendwas zu verhandeln, das ist wirklich absurd. Also dürfte so ziemlich jeden, ich kenne gar kein Beispiel für eine längere Verhandlung. Und das Problem, was ich da beobachte, ist dieses, in Grönland hat man das jetzt mal so ganz leicht latent und das war schön, das zu sehen, ne? Dieses Zusammenhalten, dieses sehr Einstimmige, aber das ist dann bei den meisten Sachen doch irgendwie nicht der Fall und immer kommt einer hinten noch mal ein Messer irgendwie rein und das ist sehr deprimierend, muss ich sagen. Ne? Also es wäre schön, wenn wir da irgendwie mal in eine andere Welt reinkommen würden.
Naja, ich finde es ja als Weckruf gar nicht so falsch zu merken, okay, du kannst auch vielleicht als Europa, aber vielleicht auch als Land Deutschland an der Stelle Dinge tun. Du kannst selber in eine Chipindustrie investieren. Du kannst, das sieht man ja bei Rheinmetall und auch deine Rüstungsthemen, die du manchmal hast. Da ist ja wieder neue Awareness da und dann bewegt sich auch was. Bewegt sich ein bisschen langsamer. Ich habe vielleicht lenkt das auch über zum nächsten Thema, nämlich das Zollthema. Was ist jetzt eigentlich mit den US-Zöllen seit einem Jahr? Aber die Zölle sollten ja ein Instrument sein, Investitionen in die USA zu bringen. Und insbesondere Audi ist im Moment dabei, zu überlegen, wo sie ein neues US-Werk bauen. Ob sie es in Chattanooga bauen, wo schon VW ist, oder ob sie nach Texas gehen oder South Carolina. Und in einer dieser Städte sagte dann der Bürgermeister, wir reden schon ziemlich lange mit den Deutschen, bis die mal eine Entscheidung getroffen haben. Also sind wir von den Amerikanern nicht gewohnt. Wir haben eine Entscheidung, die wird relativ schnell getroffen. Ja. Aber bei den Deutschen, die überlegen hin und her. Und dann kommt aber ein zweiter Satz. Aber wenn die dann die Entscheidung getroffen haben, dann geht es viel schneller als bei uns Amerikanern.
Habe ich tatsächlich auch schon mal so gehört. Das ist ein Mindset-Thema, würde ich sagen.
Ja, ein kulturelles Thema wahrscheinlich auch. Wir versuchen, jedes Risiko irgendwie greifbar zu machen. Wir sehen ja auch überall Risiken. Das ist ja auch der Teil unserer Bürokratie, dass wir immer erstmal allen unterstellen, sie sind doof und wir dort eine Vorkehrung, eine Richtlinie und ein Gesetz brauchen, bevor wir überhaupt losstarten.
Aber ich glaube, dass, also deswegen meinte ich Mindset-Thema. Für mich ist, ich würde es jetzt als Mindset-Thema klassifizieren, aber klar, mag auch kulturell da irgendwie mit einspielen. Aber ich bin ehrlich und sage, wir können uns dieses Mindset aber halt ehrlicherweise nicht mehr leisten. Zumindest nicht mehr so flächendeckend und so überaus geprägt, wie das momentan der Fall ist. Also die Welt ist sehr schnelllebig. Das hängt ja auch einfach mit der unglaublichen Vernetzung zusammen. Und das wird ja nur noch schnelllebiger. Es wird ja nicht plötzlich irgendwann mal wieder langsamer werden. Das ist ja unrealistisch. Mhm. Ja? Und da sind gewisse Strukturen, ziehen da nicht nach. Haben schon vor 20 Jahren sind die nicht nachgezogen worden. Und jetzt merkt man das halt immer schlimmer. Das ist schon ein Kritikpunkt, den ich da jetzt ganz klar mal in so Richtung die EU, ist immer eigentlich blöd, weil gibt es ja in der Form eigentlich nicht als Ansprechpartner, ja. Aber zu sagen, das müsste tatsächlich mal irgendwie an einigen Stellen verbessert werden, damit wir auf die wahrscheinlich noch vielen anstehenden, vielleicht auch sehr unschönen Situationen, die noch kommen, dass wir da einfach schneller reagieren können. Ich weiß, ja, man ist, alle Leute, mit denen man da irgendwie zu tun hat, sind am Ende des Tages immer nur so ein kleines Zahnrädchen. Das ist ja mehr als die Summe der Teile, wie man immer so schön sagt, ne? Und lässt sich wahrscheinlich nicht wirklich auf die Schnelle abändern, aber ja, für mich ist es ein Mindset-Thema, ne? Die Leute sind für mich alle irgendwie da zu depressiv und laufen rum und sagen, ach, kann man eh nichts mehr ändern, ist alles durch, anstatt mal zu sagen, ja, komm, lass uns mal irgendwie da durchziehen, ne? Muss mal eine konkrete Idee kommen. Und dann ist der bitter, wenn welche Partei noch immer das dann am Ende des Tages sind, die dann sowas da torpedieren. Das ist schon sehr ärgerlich. Jetzt kriege ich Puls gerade, wo wir darüber reden.
Ja, wobei es ja auch schnell kaputt geredet wird, ne? Und ich habe da auch eine Meinung, die immer mal auf die eine Seite und mal auf die andere Seite geht. Beispiel. Als wir gesagt haben, dass wir die Chipindustrie in Deutschland ansiedeln wollten, waren ja plötzlich riesige Milliardensummen fertig. Ich glaube, Intel sollte eine Milliarde dafür bekommen, dass sie irgendwo auf dem platten Land bei Magdeburg eine Chipfabrik bauen. Wir sind uns einig, wir brauchen diese Industrie in Deutschland. Und deswegen sage ich, auf der einen Seite bin ich total dafür, auf der anderen Seite frage ich mich natürlich auch. Ich glaube, das war ja auch so ein Betrag von 1 Million Euro pro Arbeitsplatz, was da gezahlt werden sollte. Was sogar noch mehr, ich weiß es gar nicht. Aber es war auf jeden Fall eine irrsinnige Summe, wo man sich wirklich fragen muss, macht das Sinn? Die Leute, die dort arbeiten, die werden dieses Geld niemals wieder verdienen. Macht das dann Sinn? Aus wirtschaftlicher Sicht.
Ja, das ist aber immer die Frage, ne? Also es gibt gewisse Dinge, wo ich sage, das muss klar wirtschaftlich sein. Aber wenn du etwas so als systemrelevant klassifizierst, wie vielleicht diese Industrie, dann mag das so sein, dass die nicht immer voll rein betriebswirtschaftlich alle Kosten aus ihrem Geschäftsmodell heraus vielleicht decken kann. Ja? Also nimm mal Rüstung so als ganz klassisches Beispiel. Das ist jetzt total die Boomphase, weil halt da alle möglichen Leute draufspringen. Sei es Investoren, sei es keine Ahnung wer, ja. Aber was viele, finde ich, dabei nach wie vor vergessen, ist, dass Rüstung eigentlich das dümmste Produkt der Welt ist, weil du baust den Panzer und dann stellst ihn ja erstmal auf den Hof. Und ob er überhaupt zu Einsatz kommt, weißt du ja gar nicht. Und hoffentlich kommt das nicht, ja. Das ist wie eine Versicherung, genau. Ja, das heißt, du hast natürlich bei dem Herstellungsprozess da eine gewisse Wertschöpfung hingekriegt, aber der Panzer selber, wie soll der denn jetzt einen Umsatz generieren, den du dann quasi wieder zurückspielen kannst? Das ist ja eigentlich gar nicht möglich, ja. Und deswegen ist das ja nur so ein, eigentlich nur so ein punktuelles Konjunkturprogramm für jede Wirtschaft, wenn die sagt, wir gehen jetzt in den Rüstungsbereich rein. Und das hängt einfach damit zusammen, dass der Staat halt einfach ein großer Akteur drin ist. Und ich glaube, wenn du dann das mal überträgst auf Chip, vielleicht Pharma ist für mich immer so eine Branche, Lebensmittel, das sind auch immer, und alles, was da so in dem Bereich mit zusammenhängt, sind für mich eigentlich so kritische Infrastrukturgebiete einer nationalen oder im Sinne der Europas einer europäischen Wirtschaft, dass das so sein kann, dass man die vielleicht nicht angesiedelt bekommt oder nicht halten kann, wenn man sie rein betriebswirtschaftlich betrachtet. Und dann muss ein Mechanismus her, der dieses Delta irgendwie covern kann. Und der Klassiker, weil das ja auch natürlich juristisch gar nicht so einfach ist, für eine Regierung ist zu sagen, komm, wir geben eine Subvention raus, damit die sich hier ansiedeln. Ja, ist ja nicht möglich zu sagen, als deutsche Regierung, siedelt euch hier an und die Kosten, die ihr nicht decken könnt, wir covern die. Das geht ja nicht. Ja, das ist nicht erlaubt. Aber den anderen Ansatz zu fahren, der ist erlaubt. Und ich glaube, dass das schon ein Stück weit rational war, als darüber so nachgedacht worden ist. Es ist halt nur, hast du vollkommen recht, finde ich in jeglicher Diskussion A, falsch angeflogen worden, weil eben nicht unbedingt aus der Brille, es ist sehr kritisch, wir brauchen das, in Anführungsstrichen, kostet es, was es wolle. Ja. Und zweitens ist dann auch nicht richtig erklärt worden, naja, wenn es so ist, dass wir es brauchen, wie könnten wir es denn sicherstellen? Ja? Sondern da wurde dann wirklich gesagt, die nehmen jetzt irgendwie Steuergelder und verpulvern da das. Und ne, also schon sehr, finde ich, war ja auch zu der Zeit so, das war doch noch unter Habeck, glaube ich. Ne? Da war er ja eh schon der Gescholtene, ja, da konnte er ja gar nichts mehr richtig machen.
So ein bisschen
machen,
das, ne? Du hast im Lotto gewonnen, du hast plötzlich ganz viele neue Freunde, so kam mir das vor. Und alle wollten in Deutschland investieren und letztendlich hat Intel ja zurückgezogen, weil es sich wirtschaftlich gar nicht so gerechnet hat. Sie wollten gerne diese Subventionen mitnehmen, hätte wahrscheinlich einen Einmaleffekt gegeben im Bonus, wie auch immer. Aber letztendlich, das ist nicht dauerhaft, das hat man ja gemerkt. Weil hätten sie ein Interesse daran, in Deutschland wirklich zu produzieren, dann hätten sie es auch ohne Subventionen gemacht, da bin ich fest von überzeugt. Also ich habe jetzt mal geguckt, wir sind ja so knapp ein Jahr, dreiviertel Jahr nach dem Liberation Day, ne, der meine Google-Aktien ja runtergedrückt hat auf All-Time-Low und dann habe ich ja letztes Mal schon erzählt. So, und 2024 gab es Zolleinnahmen der USA von 77 Milliarden. Die hat ja Trump jetzt auf 195 Milliarden US-Dollar hochgepumpt. Und für dieses Jahr sind 250 bis 300 Milliarden erwartet. Was ich ganz interessant fand, war ja immer die Frage, wer zahlt denn eigentlich die Zölle? Weil letztendlich zahlt der Importeur und nicht Deutschland, klar, wenn der Importeur Porsche-Händler ist, dann zahlt er das natürlich auf den Porsche. Und auch da gibt es eine Studie vom Kieler Institut für Weltwirtschaft und die haben ausgerechnet, dass 96% der US-Importeure diese an die Verbraucher weitergeben. Und das ist ja gerade auch, soweit ich das verfolge, dieser Inflationsdruck, der weiter da ist, ist auch natürlich getrieben von den Zöllen. Das wusste jeder, aber jetzt ist es halt auch nachweisbar, nachrechenbar und spürbar sowieso.
Ja, also aus US-Sicht, glaube ich, war das ja am Anfang einfach sehr stark dadurch getrieben, wir setzen da alle möglichen Partner unter Druck und die werden uns dann irgendwie entgegenkommen. Und das hat ja in Richtung EU hat das ja auch ganz gut funktioniert am Anfang, wenn man so will. Ne? Das hat jetzt mit Grönland das erste Mal nicht so richtig funktioniert. Mit China hat das ja gar nicht funktioniert. China hat ja gesagt, okay, ich liefere dir einfach gar keine seltenen Erden und sonst was mehr. Ja, das ist dann irgendwie so gnadenlos gescheitert. Ne? Und es ist ja schon so, wenn man es jetzt so aus Verhandlungstaktik heraus betrachtet, das ist ja alles immer so ein One-Time-Effekt. Also du kannst das natürlich einmal spielen, dann funktioniert das vielleicht auch, aber die Leute merken natürlich, dass du das immer wieder so machst. Und dann ist die Frage, lassen die sich immer wieder darauf ein oder erreichst du irgendwann diesen Punkt, wo die sagen, nö, dann ist es mir auch egal. Und dann kommt jetzt, aus Sicht der USA ist ja sowas wie Mercosur und so ein EU-Indien-Abkommen ist ja eigentlich, das wollen die ja gar nicht. Das finden wir überhaupt nicht gut, dass wir sagen, okay, wir orientieren uns um und suchen uns da andere Partner.
Das wirklich. Also das ist ja auch der kurzfristige Effekt. Der langfristige Effekt soll ja sein, Industriearbeitsplätze in den USA anzusiedeln. Und darauf wollte ich jetzt hinaus, auf zwei Dinge. 300 Milliarden US-Dollar. Trump geht ja durchs ganze Land und sagt, wir zahlen alles von den Zöllen. 600 Milliarden Erweiterung der US-Armee. Die kriegen jetzt eine ganz neue Trump-Flotte und die besten Schiffe, die es jemals gab und so weiter. Das Geld ist aber gar nicht da. Jeder Amerikaner kriegt 2000 US-Dollar per Scheck bei 400 Millionen Amerikanern. Das Geld ist auch nicht da. Also es wird Geld verteilt, was aber nur in einem Bruchteil eingenommen wird.
Und mir kam es immer so vor wie so eine kurzfristige, wie so eine Kakaolinie, würde ich das jetzt mal aus Unternehmensfinanzierungssicht betrachten. Also du hast kurzfristig Liquidität reingeholt von ganz anderen Leuten außerhalb und verteilst das als Bonbons und um deine Investitionsprojekte anzugehen, die du dir zumindest mal vorgenommen hast, ob die sinnvoll sind, andere Diskussion, ja. Weil du, die Alternative wäre ja sonst zu sagen, okay, ich druck halt irgendwie wieder Geld als USA. Oder müsste halt weiter Anleihen raushauen. Und da ist ja die USA, finde ich, so geldpolitisch irgendwie so ziemlich am Limit unterwegs. Das geht ja gar nicht mehr. So, ne? Also das war ja, ich würde mal sagen, aus Unternehmensfinanzierungssicht war das gar nicht so dumm, was er da gemacht hat. Nur das Problem ist, wenn du dir das Geld so schnappst, in der Regel muss man Geld auch wieder zurückzahlen. Ja? Bei Zöllen jetzt nicht, weil es kein Darlehensvertrag ist, aber du machst, das ist halt ein Einmaleffekt, also wie so ein sonstiger betrieblicher Ertrag. Ja? Das kommt halt nicht unbedingt so wieder und steigert sich auch nicht unbedingt
auf irgendein Niveau. Ja, ich denke, haben wir ja gesehen, 96% wird weitergegeben, also es ist eigentlich nichts anderes als eine Steuererhöhung für US-Amerikaner gewesen. Also jetzt zahlt halt, wie eine Mehrwertsteuererhöhung, zahlt es jetzt halt jeder. Das Zweite ist aber, durch dieses Hin und Her und diese Unsicherheit, die es in den USA gibt, sind auch die Investitionen, die ja eigentlich befeuert werden sollten langfristig, im Moment noch nicht sichtbar. Wer weiß, ob das noch kommt. Aber es ist so, dass viele Investitionen im Moment nicht getätigt werden, auch von deutschen Unternehmen. Ich glaube, die Woche auch Automobilindustrie. Das war auch ein bisschen taktisch, ne, dass der Oliver Blume sagt, okay, ob wir jetzt im VW das Werk erweitern in den USA, dann müssen wir erstmal Subventionen von euch bekommen und Förderungen von euch bekommen. Sonst lohnt sich das alles nicht, weil wir zahlen ja schon so hohe Steuern. Das gehört zum Spiel. Aber ich glaube auch ganz allgemein, dass Investitionen dann eher vermutlich Richtung Indien passieren werden als Richtung USA, weil A, fühlt man sich nicht willkommen und B, weißt du ja nicht, was dem guten Opa Trump da noch alles einfällt.
Das ist so, ja. Also die Sicherheit ist halt am Ende des Tages nicht da. Ne? Wie immer. Wobei ich, da kannst du jetzt auch, man kann ja auch deinen Downside-Case aus dem allen bauen. Also ich meine, das, was wir dann halt vor, wie lange ist das mittlerweile her? 30, 40, ja, 40 Jahre wahrscheinlich in China gemacht haben, ist dann jetzt quasi die Blaupause dafür, um es in Indien zu machen. Und ich bin jetzt kein Experte für Indien, muss ich natürlich fairerweise dazu sagen, aber ob es das Kastensystem ist, was da vorherrscht, ja, also das ist ja jetzt auch nicht unbedingt 1:1 mit uns irgendwie vergleichbar. Also was auch immer da vielleicht in 20, 30 Jahren bei rauskommt, ne? Es ist immer die Frage, was ist das kleinere Übel? Ne, wenn jetzt viele halt sagen, momentan ist das für mich so weit weg und da gibt es kein richtiges Risiko am Himmel erkennbar, dann gehen wir halt in die indische Richtung. Oder wir haben halt im schlimmsten Fall noch irgendwie drei sehr, sehr strange Jahre unter Trump, wer auch immer danach kommen mag. Ne, also es wird mit Sicherheit versucht werden, aus der Trump-Richtung irgendeinen Nachfolger zu installieren. Aber vielleicht sind die Amerikaner dann in der Zeit selber so madig gefahren, dass sie da jemand anderen präferieren werden. Dann mag das ja auch wieder in eine andere Richtung gehen. Dann hast du nur 3 Jahre zu überbrücken und sagst, okay, bis wir mit allen Planungen durch sind, sind die 3 Jahre dann auch wieder vorbei. Ja? Das muss dann, glaube ich, jetzt jedes Unternehmen so ein Stück weit für sich selber überlegen, was ich da präferieren würde.
Das ist auch gerade einmal gesagt, der Verschuldungsstand der USA ist natürlich auch noch ein Thema, was ja auch immer mal wieder als Mega-Risiko im Raum steht, weil das die Weltwirtschaft wohl richtig ins Umkippen bringen würde. Aber wenn ich eins gelernt habe von Trump, dann ist ja alles nur eine Fiktion. Und wenn du die Story änderst und sagst, wir haben keine Schulden mehr, wir zahlen als USA, als Land unsere Schulden nicht mehr zurück. Ja, was passiert dann? Wir machen jetzt hier einen Schnitt. Seht zu, wir stellen alles auf Null. Dann bricht die Wirtschaft erstmal zusammen, das Bankensystem bricht zusammen, aber darauf kannst du ja wieder was Neues aufbauen. Also jetzt mal ganz ketzerisch gesagt, das wäre ja das, was die Tech-Bros da ja irgendwo auch im Hinterkopf haben, wenn sie sagen, wir wollen eine neue Gesellschaftsordnung, dann tut es ihnen aber vielleicht weh, dass ihr eigenes Geld dann verschwindet. Deswegen kauft man Gold, deswegen kauft man Bitcoins, deswegen kauft man Bunker auf Hawaii. Ich weiß es nicht, aber es ist nichts undenkbar, will ich damit sagen.
Ja, du hast recht, also das ist so. Das ist ein wirklich, wirklich, wirklich großes Thema, was die Haushaltsfinanzierung bei den Amerikanern angeht. Also letztens hat mir einer so einen lustigen Satz gebracht, du kennst ja auch den Spruch, ne? Profit is an opinion, cash is fact, ja. Und Donald Trump macht am Ende des Tages draus, Profit is opinion, cash aber auch. Ja? Das fand ich eigentlich ganz cool, ja. Ist eher das, ja. Ja, dient das da extrem.
Wir werden sehen, also unsere Diskussion zeigt schon, was alles in 2 Wochen passieren kann. Und da würde ich jetzt, glaube ich, mal hier einen Schlussstrich ziehen, zumindest mal für unsere Folge heute, weil die war heute sehr weltpolitisch getrieben, auch durch all die Dinge, die dort passiert sind. Aber letztendlich hat das ja auch einen Einfluss. Viele von uns müssen jetzt wieder Lagebericht schreiben. Und ich glaube, in jedem Lagebericht wird irgendwie drinstehen, dass Zollpolitik und globale Unsicherheiten irgendwie ein riesiger Faktor sind, die Einfluss auf das Risiko der Gesellschaft haben kann.
Aber schreibst du das denn heute noch selbst? Das ist doch prädestiniert dafür, das von einer KI schreiben zu lassen.
Ich werde wieder einiges ausprobieren natürlich, um so einen Lagebericht, habe ich ja schon vor 2 Jahren mal gemacht mit KI, so spaßeshalber mir bauen lassen. Ja, ich denke, du kannst dir vieles da selber zusehen, aber natürlich besser noch als Agenten, wo du dann oben die Branche eingibst und deine 5 Zahlen und dann liefert ihr dir den raus.
Du machst dir einen Rack, nimmst einfach irgendwie 10 Lagerberichte von irgendwelchen großen Läden aus dem Handelsregister, knallst sie da rein, sagst, das ist meine Bude, schreib mir einen Lagerbericht.
Ja, bauen wir, Thomas.
Guck mal, was draufkommt.
Gut, dann Okay. Vielen Dank wieder, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es war interessant, auch wenn wir heute wieder mal auf hoher Flughöhe unterwegs waren. Für nächstes Mal habe ich mir schon mal vorgenommen, dass wir auch mal über Lifestyle-Teilzeit sprechen müssen, Thomas. Wir schauen mal, was in den nächsten 2 Wochen passiert. Euch bis dahin eine gute Zeit. Lasst euch nicht entmutigen und hören uns im Februar wieder. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.